Seid herzlich willkommen bei uns am Stimmtisch, eurem Chorcast rund um die schönste klingende Leidenschaft der Welt, Chor. Unser Stimmtisch ist heute bis auf den letzten Platz ausgebucht und das Thema hat es in sich. Üben, alleine zu Hause, aber wie? An dieses sensible Thema traue ich mich auf jeden Fall nicht alleine ran. Und meine Fachberater hier und heute und live sind Steffi Tetjasukmana, eingesprungenerweise Professor Dr. Hans Frambach, dazu später noch ein großes Dankeschön, und Dr. Joachim Habers. Steffi, Online-Management-Spezialistin, Vollblutsängerin, solistisch, aber auch im Ensemble, Chor-Vorantreiberin und neue Medienkennerin. Habe ich was ausgelassen?
Hm, richtig schön, dankeschön.
Also ist in Ordnung für dich.
Ja, total, super, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Schön, wir auch, Steffi. Hans, du bist eingesprungen, kalt eingesprungen, aber ein Thema, was warm ist und was dich auch mit Sicherheit nicht zum ersten Mal begegnet. Hans, wir wissen, Chorkenner, Chorleiter, Chorlenker, bei uns im CVNRW viele Hüte an, von den Finanzen bis zum Chor, eine feste musikalische Größe. Ich habe bestimmt was vergessen, oder?
Mir fällt jetzt nichts ein. Ich glaube, du hast alles vollständig
recherchiert. Super. Dr. Joachim Habers, Mediziner, begeisterter Solo- und Chor- und Ensemblesänger, Orgelscheinbesitzer, Chorleiter, Bachliebhaber, Naturmensch und Edelbratscher, habe ich eben gelernt. Joachim, gemeinsame Domchor-Vergangenheit habe ich vergessen, aber sonst alles dabei?
Das Wesentliche für den heutigen Tag mit Sicherheit.
Gut, und du erklärst uns gleich mal, was ein Edelbratscher ist, ne? Liebe Leute, ihr wisst, was kommt. Es kommt immer an der Stelle unsere traditionelle Rubrik Lass mal hören. Wenn ihr uns teilhaben lasst an eurem Lieblingslied oder aktuellen Lieblingslied oder einer Melodie, ja, tiefes Durchatmen bei allen dreien, kurzes Nachdenken, wo war ich denn gestern? Wer möchte denn anfangen?
Ah, ich traue mich.
Steffi, super.
Ich traue mich. Ein aktuelles Weihnachtslied, weil also ein aktuelles Lieblingslied, deswegen Weihnachtslied. Ist natürlich jetzt hier so aus dem Stegreif, natürlich, klar. Okay. A wonderful dream of love and peace for everyone. Of living our lives in perfect harmony. A wonderful dream of joy and fun for everyone. To celebrate a life where all are free.
Gekauft. Tagesaktuell und der Text passend wie nie. Super. Vielen Dank, Steffi. Ja. Meine Herren, wer singt denn jetzt? Sonst machen wir Schnick, Schnack, Schnuck.
Also mein Lieblingslied ist immer noch das gleiche geblieben. Der alte Jurmann-Rotter-Song. Was weißt denn du, was ahnst denn du, wie ich verliebt bin? Was weißt denn du, was ahnst denn du, wie ich betrübt bin? Bin ich bei dir, dann weiß, wie auch immer.
Ja, auf jeden Fall, die Liebe treibt alle an. Also da haben wir jetzt den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen allen Liedern. Hans, das ist ja schön, das Lieblingslied, das überdauert immer.
Das überdauert immer, ja.
Super. Joachim und
jetzt
deins.
Jetzt will ich natürlich noch ein bisschen Aktuelles toppen. Ich bin jetzt heute mit dem Zug hier nach Dortmund gekommen, von Aachen aus. Und wenn man sich so die Gegend so vorstellt, dann bin ich mitten durch den Karneval gefahren. Wir haben heute Karnevalseröffnung. In Köln bin ich durchgefahren, in Düsseldorf bin ich durchgefahren, bin überall gut durchgekommen. Deswegen... Auch in Aachen gibt es ja so eine Karnevalstradition. Für sind alle Molle schon jung. Wer jetzt will, der kann ja kommen. Heide Rastasa, Fallralala, stecken ja Wärme in der Quizquass da.
Und jetzt kommt die Frage, was ist ein Quizquass? Aber da muss man einen eigenen Podcast draus machen oder simultan übersetzen. Also ich weiß es, ich sage es aber nicht. Ein Öscher Volkslied, Karnevalslied, ja, tagesaktuell zum heutigen Tag. Also, war alles dabei. Habt ihr dafür geübt?
Nee.
Definitiv nicht.
Ja, Joachim hatte gar keine Zeit. Er saß eben im Zug und ist tagesaktuell gewesen.
Ne? Ja, aber geübt seit 55 Jahren. Ne? Das, okay. Das ist halt eben so die Basis, auf der ich das mal so schnell aus dem Ärmel schütteln kann. Ne?
Das ist der Bogen zu dem Thema, was uns heute antreibt. Üben alleine zu Hause klingt ein bisschen wie Kevin allein zu Hause. Und jetzt ist meine Frage, ist das genauso nervenaufreibend wie im Film? Eine einfache Frage, vielleicht eine schwere Frage. Was ist für euch Üben?
Notentext lernen.
Alles richtig. Füttert uns mal.
Auf jeden Fall in irgendeiner Weise das Stück, die Stücke drauf zu bekommen. Und dazu zählt nun mal die Noten, die Melodie, die einzelnen Phrasen, aber genauso auch der Text natürlich. Man kann es jetzt auf die verschiedenen Kriterien unterteilen. Der Rhythmus natürlich, wenn man schon tiefer drin steckt, vielleicht so etwas wie Interpretation, wie Tonhöhen, wenn man selber in der Lage ist, als Chorsängerin das einzuschätzen. Also all diese Dinge zählen für mich dann dazu.
Also das hört man als Chorleiter sehr gerne, wenn das Bewusstsein so ist. Steffi, was ist es auch für dich das?
Ja, für mich ist es auf jeden Fall das Wiederholen, das immer wieder Wiederholen zu Hause, sei es irgendwie langsamer, nochmal im Detail, was man quasi in der Probe nicht erfassen konnte, aber auch Vorbereitung, also auch vorbereitendes Üben für Proben, um sich darauf vorzubereiten, dass ein neues Stück kommt und dass quasi die ganze Gruppe auch schon mit einem anderen Startpunkt starten kann.
Okay, also Verbesserung auf allen Ebenen. Erinnert ihr euch noch daran, wann ihr zum ersten Mal in eurem Leben bewusst geübt habt?
Lange her. Sehr
lange her. Habt ihr da noch Erinnerungen dran? Joachim, alte Domchor-Vergangenheit.
Also zu Domchor-Zeiten habe ich das nicht gemacht.
Wie hast du da geübt?
Montagsprobe, Mittwochsprobe, Freitagsprobe, Samstagsprobe, Sonntagshochamt, Sonntagsnachmittagsfestbar.
Keine weiteren Fragen.
Keine weiteren Fragen. Ja. Also da war ganz banal so viel Routine da drin, aus der ich nach wie vor noch schöpfe.
Also wenn ich bewusst ans Üben denke, dann fällt mir eigentlich nur die Schule ein. Zum ersten Mal bewusst geübt, als ich irgendwelche Prüfungen zu bestehen hatte. Aber jetzt im Zusammenhang mit Chora, da wüsste ich nicht, wann das erste Mal gewesen ist. Ich habe immer nur wirklich angenehme Erinnerungen zu Chora. <Köln.
lacht> Üben kann ja auch angenehm sein. So ist es nicht. Ne? Steffi, weißt du noch, wann du das erste Mal bewusst geübt hast?
Also zu Chorakademie-Zeiten tatsächlich habe ich auch montags, mittwochs, freitags, das war ähnlich. Das heißt also, das war einfach ein gemeinsames, ständiges Üben. Aber so für mich, das hat tatsächlich erst später angefangen tatsächlich, dass ich also auch mich auf Proben vorbereitet habe oder solche Dinge oder nachbereitet habe, wenn ich manche Dinge, die besonders schwer waren, besonders schwierige Stellen.
Und dann ist natürlich für diejenigen, die nun quasi jeden zweiten Tag proben oder regelmäßige mehrmals Proben in der Woche haben, natürlich, das ist auf einer anderen Ebene. Aber für die Chorsängerin, den Chorsänger, die oder der wirklich einmal in der Woche, sagen wir mal dienstags um 20 Uhr zur Probe geht bis 22 Uhr, dazwischen liegt einfach im schlimmsten Fall gar kein Singen. Und denen wollen wir was anbieten heute. Deswegen, was macht man denn mit den Menschen, die einfach nicht die Mehrfachprobe in der Woche haben, sondern die wirklich nur einmal die Woche haben? Habt ihr da Tipps?
Ja, verschieden.
Das ist gut.
Also es kann ja zum Beispiel auch eine Hilfe sein, wenn man zum Beispiel in der Probe sich seine eigene Stimme entweder selber aufnimmt oder auch quasi den ganzen Chor aufnimmt und dann immer auf eine spielerische Art und Weise übt. Das heißt, ich meine Bühne ist das Auto. Das heißt, ich singe leidend, also es vergeht eigentlich keine Autofahrt, in der ich nicht laut stark mitsinge. Das heißt also, da kann man natürlich ansetzen und zu sagen, okay, ich probe einfach im Auto und übe da und höre mir da quasi die Aufnahmen von dem Chor an und habe das dadurch immer wieder schön im Unterbewusstsein und kann das dann abspeichern.
Okay, dann grätsche ich da mal rein, weil es hat natürlich ganz viel mit dem Begriff Üben zu tun. Ist Üben jetzt, was Hans eben auch sagte, ich lerne die Parameter, also Noten, Text, Rhythmus, oder lerne oder übe ich auch, meine Stimme zu verbessern. Und dann sage ich mal als Sängersicht, Autofahren, geklemmt hinterm Lenkrad. Ich weiß nicht, ob das so für die Stimme überhaupt so gut ist. Aber das sind ja verschiedene Kategorien von Üben. Was du ansprichst, ist einfach ganz klar Text lernen, Stück lernen, auswendig lernen. Ne? Das ist das, wo du das Auto zu benutzt.
Also tatsächlich, um wirklich das Stück besser abzuspeichern, also um das immer wieder im Ohr zu haben. Mhm. Manchmal singe ich auch gar nicht mit, sondern höre einfach nur zu. Also das heißt also, dass wir im Chor arbeiten ganz gezielt mit Übedateien, mit Übemidis oder auch manchmal mit Eingesungenen. Das heißt, ich höre mir das dann an und habe einfach quasi immer wieder das im Ohr und dann kann ich das besser abspeichern.
Okay, Joachim, ich spreche dich mal direkt an. Ich habe eben gesehen, du bist mit einem Transportroller hier, mit einem mobilen Roller. Jetzt hast du kein Lenkrad und kein Auto. Und wie übst du denn auf dem Roller oder übst du gar nicht auf dem Roller?
Also auf dem Roller, da versuche ich mich mehr auf den Verkehr zu konzentrieren. Also ich bin jetzt noch nicht so rolleraffin, sondern das ist jetzt so ein bisschen mehr der Versuch, die letzte Meile mit dem Bus dann noch irgendwie zu überwinden, wenn der mich nicht bis zu meinem Ziel dann direkt hinfährt. Also von daher ist das nicht so sehr das Ding. Aber so wie Steffi das sagt, das im Auto zu machen, ist was, wo die ein oder andere CD ganz einfach mit dabei ist, auch um ein Stück nochmal zu repetieren, um nochmal so vom Ablauf daher hinzubekommen, dass ich das selbst ganz konkret nochmal an meinem Part da was übe, ist dann eher was für zu Hause. Also das würde ich mir dann da schon auch da zurechtlegen. Und das ist auch der Punkt, wo ich jetzt mit jetzt so um die 10 Jahre Gesangsunterrichtserfahrung sage, das ist der Punkt, wo ich dann auch nochmal für mich selbst dann übe. Aber für das, was ich im Chor sonst mache,
ist das
also viel so aus dem Lameng raus, viel aus der Routine raus, viel aus vom Blatt singen wird schon gut gehen.
Stichwort vom Blatt singen. Also ich meine, wir gehen ja mal davon aus, dass nicht alle Choristen vom Blatt singen können. Und ich glaube, hier nicken einige, einschließlich mir. Ich nicke vehement. Und nochmal zu Steffi zurück. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich Sänger, Sängerin bin oder Streichinstrument beherrschst oder spiele oder übe. Das haben wir ja hinterm Auto als Sänger im Vorteil. Das wird bei der Geige schon schwieriger sein. Aber jetzt von der ernsthaft dahinter, wenn ich etwas lernen will, was Hans eben gesagt hat, also ich sag mal Töne. Steffi sagt, okay, wenn ich mir das häufig genug anhöre, ich übersetze das einfach mal, sag mir, wenn ich falsch bin, wenn ich das repetiere und höre, dann geht das ins Bewusstsein, also lerne ich das dann auch. Wenn ich Joachim zuhöre, dann sagt er, richtig lernen, das mache ich entweder, wenn ich Noten vom Blatt singe oder vielleicht zu Hause das mit den Noten in der Hand mir nochmal anschaue. Jetzt sind wir ja schon bei dem Thema, was zwangsläufig kommen wird, digital oder analog. Steffi hat eben gesagt, wir benutzen in unserem Chor doch viel Hilfsmittel, technische Hilfsmittel. Und jetzt ist natürlich meine Frage, Hans, Chorleiter, wie setzt ihr in eurem Chor Hilfsmittel ein?
In jedem Fall, also in manchen Chören mehr, in manchen Chören weniger, zu Corona-Zeiten in allen Chören Hilfsmittel dann eingesetzt, auch dort, wo es bis dahin unvorstellbar war, aber das auch nur mit mäßigem, aber doch immerhin Erfolg. Und also da wurden natürlich, es blieb kaum was anderes übrig, digitale Hilfsmittel verwendet. Also ob es jetzt die Zoom-Sitzung war, oder über welches Format dann auch immer, oder ob es Teach-Tapes waren, Teach-CDs waren oder auf einem Tape oder irgendwie was eingesungen wird, MIDI-File oder eingesungen, da hatten wir die unterschiedlichsten Möglichkeiten und die wurden dann sehr verschieden verwendet. Und da hängt es natürlich davon ab, was das Ziel ist des Chores, was natürlich auch das Ziel der einzelnen Sängerin, des einzelnen einzelnen Sängers ist. Und das betrifft natürlich auch die Frage, ob man im Auto jetzt proben kann, in Anführungsstrichen proben oder nicht. Es setzt eben voraus, dass man irgendwo was Eingespieltes hat, was irgendwie in digitaler Form vorhanden ist. Wenn es, das sagte ja Steffi schon, also wenn man ein Stück kann oder lernen will und man hört es nochmal, man hört seine Stimme, dann bleibt man alleine schon on board, wenn man das nochmal rekapitulieren kann, wenn man es einfach nochmal mitbekommt, da rein zu singen, ist dann eine andere Sache. Das kann man natürlich machen, aber jetzt ein Stück einstudieren, das würde jetzt nicht im Auto gehen. Aber für viele Leute, so die Erfahrung damals aus dem digitalen Zeitalter, in dem wir jetzt uns natürlich auch befinden, da ist es schon so, dass manche Leute, die jetzt sich schwer tun mit Noten lesen oder die Noten oder die Rhythmik so komplex ist, dass man die vielleicht gar nicht so vom Blatt irgendwie mitnehmen kann oder ein Instrument nur dann beschränkt beherrscht. Da sind natürlich solche Übehilfen eine wirkliche Unterstützung.
Da gehe ich nochmal zurück und frage euch auch direkt, es gibt ja die verschiedenen Charaktere oder die Einstellungen oder halt auch die Kenntnisse, ob ich mit Noten etwas anfangen kann oder ob ich wirklich das adaptiere und imitiere über das gehört. Das hat natürlich auch viel mit Übeverhalten zu tun. Wenn ich jetzt jemand bin, ja, ich sag mal, wo Noten mir zwar was sagen, aber nicht so richtig viel, dann lerne ich doch mehr übers Ohr. Dann könnte man doch a priori sagen, okay, übers Ohr ist doch dann einfach digital die leichtere und die bessere Möglichkeit, ein Stück zu lernen.
Für ziemlich viele, denke ich. Mhm. Für nicht alle. Also es gibt natürlich auch welche, die wirklich sehr an den Noten gebunden sind. Vielleicht auch noch eine kurze Ergänzung zu dieser Autor-Geschichte. Ja. Weil das ist für mich eigentlich schon fast der zweite Schritt, zumindest für mich persönlich. Das heißt, also ich übe, wenn ich wirklich was übe, übe ich das erstmal auch zu Hause mit den Noten. Ich lese mit, höre es mir an, notiere mir Dinge, die wir besprochen haben oder solche Dinge. Und dann ist so für mich das Festigen ist für mich dann im Auto der Fall. Also das vielleicht noch so als Ergänzung.
Ja, nee.
Weil nicht, dass ich jetzt ständig nur im Auto singen würde und üben würde, sondern ich setze mich auch schon mal hin. Nur, das möchte ich nur noch kurz einmal klarstellen.
Steffi, du bist eindeutig rehabilitiert. Also, nee, liebe Leute an den Lautsprechern, also Steffi ist multidimensional, was das üben.
Aber vielleicht ist es deswegen kam vielleicht der Schritt, weil ich bin ein schneller Lerner tatsächlich. Mhm. Das heißt also, ich brauche das nicht so oft, diese Wiederholung, dass ich mich hinsetze, sondern ich kann das schnell umsetzen und kann das dann eben im Auto üben.
Ja. Ich gehe nochmal trotzdem zu denjenigen zurück, denen Noten nicht so viel sagen. Und die Chorliteratur wird ja nicht unbedingt immer leichter. Ne? Es gibt ja auch, Chöre wollen ja auch schöne Stücke singen und schöne Stücke sind häufig manchmal ein bisschen tricky gesetzt und da kommen auch noch Rhythmen dazu. Und dann sagt dann der Chorleiter oder Chorleiterin, ja, überfalls. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, das ist alles gut gemeint und prima. Und dann kommen dann Chorsänger hinter zu mir, kann ich nichts mit anfangen, mit so einer Computerstimme oder mit so einem Computersound. Da kann ich es auch sein lassen. Könnt ihr das nachvollziehen?
Total. Das gibt's immer wieder bei uns auch teilweise. Das muss man üben, damit zu üben. Das ist der Punkt. Also das heißt, man kann, also Voraussetzung, finde ich, ist dafür die Offenheit, damit überhaupt erstmal anzufangen und das mal auszuprobieren. Und natürlich auch eine von der Leitung klargesetzte Zielsetzung. Also was genau wollen wir damit? Also das heißt, ist es so, dass es eine Vorbereitung gibt, dass also gesagt wird, hört euch jetzt mal die Hälfte des Stückes an und dann proben wir das direkt? Oder also was ist die Zielsetzung von diesen Übelfiles? Das ist auch wichtig.
Eine gewisse Steigerung. Also ich hatte vor 25 Jahren, glaube ich, so ungefähr damit begonnen, Files einzusingen. Damals auf Vierspur-Rekordern.
Aber du hast sie eingesungen.
Eingesungen. Mhm. Ja, also wenn MIDIs nicht funktioniert hatten, genau der Effekt, von dem Steffi oder auch du gesprochen hast, lieber Rolf, dass manche Leute damit nichts anfangen können. Eingesungen. Und da war doch eine größere Zahl von Leuten, die damit dann schon was anfangen konnten. Aber es gibt tatsächlich auch, sagen wir mal, den einfachen Chor, bei dem auch so eine naja, die Meinung vorherrscht, ich probe in der Chorprobe, ja, und da ausschließlich dort ist man wirklich für das Erlernen der Stücke bereit und offen, und alles andere, egal welche Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, die sind da gar nicht so hoch willkommen. Das geht nur, wenn wir uns, es ging damals nur, wenn wir uns auf Wettbewerbe vorbereitet haben, also ein äußerer Druck, ein äußerer Ereignis da war, zu sagen, ihr müsst jetzt, wenn ihr es nicht drauf habt, dann mit droht quasi der
leichtes Zeigefinger. Bei deinem Tischnachbarn gegenüber, Joachim, ne? Mit dem geprobt wird in der Chorprobe.
Ja, ich wollte schon mal Danke sagen. Also ich war jetzt die ganze Zeit am Überlegen, wo finde ich denn jetzt die Menschen, die jetzt so gerade, oder wo ein solches Übeverhalten dann da tatsächlich anzunehmen ist. Also das, sag ich mal so, sehr realistisch aus meinem Blick. Nun bin ich wahrscheinlich eher so ein bisschen oldschool-mäßig da unterwegs. Also ich habe noch nie mit MIDI-Dateien geübt. Mhm. Ich habe auch noch nie mit sonstigen geübt. Ist nicht mein Ding, was ich jetzt letztendlich auch so hätte ausprobieren müssen, um da ganz einfach voranzukommen. Aber diese Einstellung, wir haben einen festen Termin für die Probe, und das ist der Zeitrahmen, der dann fürs Studieren dann auch zur Verfügung steht und damit auch letztendlich den Fortschritt limitiert, der gemeinsam zu erreichen ist.
Ich glaube, das trifft für ganz viele Chöre zu.
Jetzt sind wir doch beim Kern, genau.
Ja, natürlich. Ich meine, es ist auch gar nicht zu verdenken, aber es hängt wirklich ab von der Ambitioniertheit des Chores und natürlich auch der einzelnen Sängerin, des einzelnen Sängers.
Ich wage mal eine These. Es hat auch Steffi das schon gesagt. Es ist auch eine Form von Lernverhalten, sich damit auseinanderzusetzen. Und Chor, das wissen wir alle, hat viel mit den Ohren zu tun, und man schult auch seine Ohren, und die sind offen und können manchmal mehr, als wir selber wollen. Das ist jetzt aber vielleicht etwas ketzerisch, aber das ist so mein Blick auf die Dinge. Joachim, ich frage dich mal, wenn du Bratsche übst, übst du damit MIDI-Dateien oder machst du das auch analog?
Also das mache ich ganz analog. Also ich bin da wirklich voll oldschool.
Aber dann an der Stelle mal, wie definiere ich den Begriff Edelbratscher?
Ja, der Edelbratscher, so hat man mir das erzählt, entsteht dadurch, dass es halt eben nicht eine übliche Streicherkarriere ist, die mal auch bei der Violine, der Königin der Streichinstrumente, dann begonnen hat und dann im Laufe der Zeit so Veränderung in Richtung auf tiefere Stimmen dann da ist, weil was ist der Unterschied zwischen dem ersten und letzten Puls Bratscher? Das ist ein halber Ton. Von daher, es gibt ja nun durchaus den einen oder anderen gut gemeinten Witz über die Bratsche, und das eine oder andere trifft dafür sicherlich zu. Ich habe direkt mit Bratsche angefangen, und das sind die Edelbratsche.
Es ist auch ein Bratschcast, es ist ein Chorcast.
Genau. Also von daher ist das letztendlich die einfache Wahrheit hinter dem Begriff des Edelbratschers, weil ich nur ganz einfach mal ein anderes Instrument
mehr wollte. Also die positive Herausstellung einer etwas überdimensionierten Geige, und negativ ist es, glaube ich, die Dieselgeige.
Gut, hätte ich diese Frage bloß nie gestellt, die Sendung wäre nie abgeschriftet. Nein, okay. Deswegen fange ich euch nochmal an. Schaut mal mit mir auf vier verschiedene Stimmfächer. Sopran, Alt, Tenor, Bass. Und schaut mal auf die Literatur, die wir jetzt singen. Und je nachdem, welche Literatur wir singen, ist ja so eine Altistin und sind so ein Tenor. So ein Tenor ist auch eine wunderschöne Formulierung. Gekniffen. Also deutlich gekniffener als häufig eine Sopranistin oder ein Bass. Das ist jetzt, ich bediene jetzt mal Klischees und mache jetzt mal ganz kurz.
Phrasenschwein, Phrasenschwein, dum, dum, du, du, du.
Gut, das war eine Selbstanzeige.
Ich habe eine Rückfrage. Inwiefern?
Inwiefern? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel, gerade bin ich mit dem Bach-Weihnachtsoratorium unterwegs und an Schulen und bekomme natürlich deutlich mit, dass die Altistinnen da häufig, also wirklich dicke Bretter zu bohren haben. Also von der Stimmführung, von der Melodieführung, da sind doch deutlich schön klingende Sopran-Choräle, wo ich sagen, ja, die höre ich mir zu Hause an und dann singe ich den, und ist das auch toll. Wenn ich aber Alt oder Tenor singe, dann muss ich
gerade
die...
Gerade dann.
Ja, natürlich, dass das effektiv ist, ist okay, gerade dann. Aber die Schwierigkeit, dass dann zu hören und vielleicht mit einer computeranimierten Übefeil. Also kann ich die Leute verschiedene sagen, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Wie seht ihr das?
Fühle ich total. Ich kleine Anekdote an der Stelle. Ich habe auch mal lange Jahre Barbershop gesungen.
Ja.
Ne? So, zu dem Thema.
Zu zweit.
Und da schön den Barry, also da ist, heißt das dann dementsprechend anders, und den Tenor. Ich habe zwei verschiedene Stimmen gesungen und beide sind ganz wundervoll alleine. Also das klingt ganz großartig, also eben nicht großartig, wenn man das alleine für sich übt. Aber das geht. Man, also da ich baue darauf auf das Thema, man muss offen dafür sein.
Okay.
Und das tatsächlich annehmen, dass man halt auch, also das Schöne bei MIDI-Files, beziehungsweise Eingesungenen, wenn sie denn gut gemacht sind, hat man tatsächlich seine eigene Stimme auf einer Seite und den anderen Teil des Chores auf der anderen Seite.
Schöne Formulierung, wenn sie gut gemacht sind. Ich kenne aber die Überfall, wo man wirklich so selber sagt, das klingt wie so eine alte Favisa-Orgel, da kommt irgendwie so eine Melodie, die man kaum ordnen kann, weil es so in den Amplituden war, aber dann sagen, hört euch das mal an, und da sagt der Chorist oder die Choristin, nee, da kann ich nichts mit anfangen. Also ist die Qualität der Überfalls auch mittlerweile ja auch erstens die Möglichkeiten gestiegen, aber auch ein bisschen Druck auf die Chorleiter, Chorleiterin, das auch zu bedienen, oder?
Absolut. Absolut, weil je besser die Überfalls sind, desto einfacher macht man es den Chormitgliedern, dementsprechend da auch mitzuarbeiten. Absolut.
Und also ganz wichtig ist auch bei Überfalls, dass die in vernünftigen Tempi gemacht werden, also noch nicht in Endtempi, wenn es um schnelle Stücke natürlich geht. Manche Chorleitungen, die sowas produzieren, legen da auch einen sehr großen Ehrgeiz rein, das dann gleich immer in einer fertigen Form vorzulegen. Aber das muss natürlich immer angepasst sein. Es ist ein Mittel zum Zweck, also zum Stücke erlernen, und das soll keine Präsentation des eigenen Könnens, so, das könnte der Technik sein. Und bei Überfalls finde ich immer wichtig, dass es tatsächlich ein mehrstimmiges ist, also wo alle Stimmen drauf sind, und die jeweilige Stimme dann in beliebiger Stärke, also mit dem Lautstärkenpegler, etwa eine Anlage wirklich herausgehoben werden kann, dass ich die ganz alleine hören kann, aber dann später auch in die anderen Stimmen hineinsingen kann, also die etwas zurücknehmen, respektive die anderen Stücke, die anderen Stimmen verstärken kann.
Verstehe. Dann verbrüdere ich mich jetzt mal an der Stelle mit Joachim und sage, wenn ich das aber so mache, dann entmündige ich ja mittlerweile die Choristen und ich bekaue alles vor und die singen danach so ein bisschen wie Malen nach Zahlen, und damit den Prozess, wo ich sage, diesen Lerneffekt, den reduziere ich doch damit. Jetzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, Steffi.
Ja, da springe ich jetzt mal direkt rein. Und zwar bei uns, ich kann jetzt nur jetzt erstmal von uns sprechen, von unserem Core Sounding People. Da ist es so, dass wir bewusst an einem anderen Punkt starten. Das heißt also, wir machen einen kleinen Sprung, sage ich jetzt mal. Also wir arbeiten effektiver, weil wir dementsprechend schon an einem anderen Punkt starten und dann mehr Musik machen können. Das heißt also, die Überfalls sind für uns dafür da, dass jeder seine Töne lernt. Das heißt also, jener seine Stimme erstmal nur ganz rein seine Stimme singen kann. Die Musik machen wir dann in der Probe. Das heißt also, wir haben eigentlich einen Zeitvorteil. Das heißt, dass wir schneller arbeiten können und schneller agieren können und in der Probe uns mehr auf die, also nicht, und vor allen Dingen auch diesen Faktor, jetzt probe ich mal nur mit dem Alt. Das heißt, die anderen Stimmen sitzen einfach nur in Anführungsstrichen rum, machen gerade nichts. Das heißt, diesen Faktor haben wir fast gar nicht. Das heißt, wir gucken uns immer nur mal spezielle Stellen an, wenn es halt ganz, ganz schwierig ist. Aber ansonsten setzen wir direkt zusammen und können dann direkt musikalisch arbeiten. Dynamik, Atma absprechen, verschiedene Dinge, auch mit bestimmten Vocal Qualities arbeiten. Das ist der große Vorteil dabei.
Das ist alles einleuchtend, und ich hake trotzdem noch mal ein bisschen nach. Ist es nicht auch genreabhängig, Joachim, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mendelssohn-Chöre singe, a cappella, Brahms, kann man auf der klassischen Ebene das, könnte man das genauso machen mit den modernen Medien, oder sagst du, das ist einfach genrespezifisch?
Ich glaube nicht, dass es genrespezifisch ist. Mhm. Ich glaube, dass das, was Steffi gesagt hat, nämlich das ganz banale Einüben der Stimme und durchaus auch mit mäßigem Tempo, ziemlich genreunabhängig funktionieren sollte. Also das ist jetzt so aus dem hohlen Bauch raus gesagt, weil ich da über keinerlei Erfahrung verfüge. Das wäre nämlich in der Tat berückend. Und wenn ich die Gelegenheit hätte, da auf ein solches Fundament dann aufzubauen, wenn wir zum ersten Mal dann da zusammenkommen. Denn in der Tat, in der gemeinsamen Probe dann da noch mit einzelnen Stimmen zu proben, ist eine ziemliche Gratwanderung aus meiner Erfahrung.
Teilweise eine mühsame Angelegenheit.
Sehr mühsame Angelegenheit. Und für alle Beteiligten, auch die, die gerade eben nicht dran sind, eine anstrengende Angelegenheit.
Also wenn ich euch zuhöre, wir alle wollen ja, dass eine Chorprobe möglichst effektiv und dass die Leute nach Hause gehen, sind wir einen Schritt weiter.
Übefeilt, digitale Technik, die ist hervorragend dafür, wenn man Stimmen einstudieren will, gerade wenn es komplexe Arrangements sind, hilft das, erleichtert das, aber es ist letztlich nicht das Ende der Fahnenstange. Also meine Erfahrung ist eigentlich, wenn man es wirklich zu einem sehr, sehr hohen Ende bringen will, also eine sehr hohe Qualitätsstufe erreichen will, dann ist es immer gut, wenn die einzelnen Stimmen auf analoge Weise einen Eindruck erstmal bekommen über die Töne. Wenn eine bestimmte Vorstellung da ist, kann diese in Verbindung gebracht werden mit der digitalen Stimme. Das verfestigt sich, das erleichtert dann vieles, aber dann tritt auch ein Automatismus ein, der dazu führt, dass auch eine Interpretationsmöglichkeit, Verschiedenheiten einfach möglich sind, eine Flexibilität möglich ist. Ausschließlich habe ich auch schon gehört, wenn von vornherein gearbeitet, also vielleicht nicht mit Top-Körner, von vornherein einfach gearbeitet wird mit allen möglichen Hilfen, dann kommt auch das Ergebnis heraus, wie es vorgegeben wurde. Das wird dann adaptiert, aber das Eigenständige fehlt mir tatsächlich manchmal.
Ist also dann doch
Handwerk. Aber dennoch, aber das ist auf jeden Fall eine riesige Hilfe. Das soll jetzt keine Gegenrede sein, aber ich wollte nur sagen, das Digitale ist nicht alles, aber es ist gerade eine Riesenhilfe in diesem ganzen Probenalltag und auf den unterschiedlichen Leveln überhaupt reinzukommen.
Ja. Steffi.
Genau, ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Struktur der Probe und auch an dem Vorbereiten. Also das heißt, wie man die Probe dementsprechend strukturiert und quasi den Chormitgliedern mitteilt, wie die Chorprobe funktioniert. Das heißt, ich kann jetzt nur mal ein Beispiel von uns erzählen. Wir machen es so, wenn wir ein neues Stück einstudieren, dass wir quasi sagen, okay, wir gucken jetzt mal Takt 1 bis 30 oder so, guckt euch schon mal an mit den MIDI-Files, die ihr habt. Dann setzen wir quasi erstmal Einzelstimmproben an. Das heißt also, in der ersten Probe, in der wir das machen, setzen wir uns noch mal eine halbe Stunde in verschiedene Räume. Wir haben quasi Stimmführer für die einzelnen Stimmen. Und dann wird noch mal genauer geguckt und dann setzen wir es zusammen. Aber dann haben wir sofort in der zweiten Hälfte der Probe, haben wir sofort ein Bild, das, was du gerade schon gesagt hast, das Bild dieses Liedes. Und dann kann man da schon besser anfangen. Ich glaube, es hängt sowohl an der Struktur als aber auch an der Ziel oder der worauf man sich geeinigt hat in diesem Chor. Das heißt also, was ist das quasi für ein Chor?
Okay, also diese Struktur, das ploppt bei euch allen ja auf. Und Hans hat eben gesagt, das Ende der Fahnenstange. Ich gehe nochmal zum Anfang der Fahnenstange und ich behaupte mal, dass Corona letzten Endes auch bei vielen der Anfang der Fahnenstange war. Und wenn ich noch an die ersten Proben bei uns selber denke mit Zoom, der Himmel möge es verhüten, weil es war dreimal so anstrengend gefühlt aus Chorleitersicht, wie wenn ich wirklich einen Chor vor mir habe, dann würde ich jammerlos und die ganzen üblichen Verdächtigen, also mit allen Vor- und Nachteilen, das ist ja auch heute nicht das Thema, hat Corona das Überverhalten in Chören verändert?
Ich denke schon.
Es hat auf jeden Fall einen positiven Zugang, eine positivere Einstellung zur Technik gebracht und hat die Möglichkeiten aufgezeigt. In einigen nutzen wir dieses und jenes noch, aber was jetzt die digitalen Proben angeht, da sind wir wieder schon, auch schon während Corona zu Ende ging, sind wir von abgekommen, weil nach anderthalb Jahren Zoom hatte man, oder Jamalus oder was auch immer, hatte man einfach genug davon gehabt und man war froh, wieder zurückzugehen. Aber es ist tatsächlich manchmal so, dass wir immer noch Leute, die weggezogen sind oder Freunde oder wenn jemand krank ist, immer auch noch mal zu einer Probe aufschalten. Er singt dann vielleicht nicht mit, aber er hört es sich an. Also da ist schon noch was übrig geblieben.
Joachim.
Ja, also ich versuche das so ein bisschen gerade auf das zu adaptieren, was so meine Realität ist. Also wir haben im Wesentlichen ein achtköpfiges Vokalensemble, das jetzt so für mich im Vordergrund der Gedanken so steht, wo etliche Dinge, die wir hier über größere Chöre angesprochen haben, ganz einfach nicht laufen können. Also auch die Frage in einer Probenstruktur, die wird jetzt nicht von mir in irgendeiner Art und Weise vorgegeben. Wir hatten da zwischenzeitlich schon mal so ein Stückchen, auch so eine Selbstfindungsphase, wo dann ein demokratischeres Verständnis dann da herangetragen wurde, zumindest was die Vorgabe von gewissen Dingen anging. Das ist nicht immer gefolgt von der genauso demokratisch notwendigen eigenen Arbeit an Stimme und Partie und so weiter. Aber sei es drum, wir haben da, glaube ich, jetzt einen Weg gefunden, wie wir da das Optimum an Fortschritt letztendlich rausbringen können. Wir haben auch während Corona uns über Zoom weiterhin unterhalten und nicht geprobt. Wir haben das mit Jamulus versucht. Das ist trotz viel gutem Willen nicht so sonderlich günstig gewesen. Wir haben es dann hinterher auf Tiefgaragen, Innenhöfe und so weiter verlegt, wo wir da wirklich gute Erfahrungen mit gemacht haben, zumindest solange das Wetter mitgespielt hat. Ja. Das ist so unsere Erfahrung. Ich glaube, da ist auch jedes Ensemble noch einmal ein bisschen sehr, sehr individuell, wie halt eben die ganzen Situationen sich dann da auch mit reingemischt haben. Ja. Insgesamt ist es so, dass wir schon unter uns achten ein relativ breites Spektrum abbilden an Kenntnissen, Fertigkeiten, Fähigkeiten und auch Möglichkeiten, da sich auch individuell darauf vorzubereiten. Und ja, wir müssen irgendwo sagen, bis zu diesem Punkt geht ein machbares Niveau und darüber hinaus kann es manchmal Highlights geben, aber ist irgendwo dann auch eine Grenze gesetzt.
Wäre durch Üben mehr drin? Das können wir fast als Schlussplädoyer dann mit anderer Betonung. Mit Üben ist mehr drin. Könnte man das so stehen lassen.
Ja.
Üben ist individuell. Üben muss geübt werden. So, wenn ich Steffi zuhöre. Ne? Hans plädiert ganz klar, dass halt eine Vorgabe, eine Struktur, das muss direkt von Anfang an Plan da sein. Nur digital als digital wäre auch nicht die Lösung, ne? So wie du es eben gesagt hast.
Üben auf jeden Fall und digital ist eine gute Hilfe, hervorragende Hilfe. Es erleichtert vieles, auch gerade jenen, die vielleicht nicht üben wollen. Also es eröffnet diesen Leuten Wege, aber eben auch nicht allen,
ja.
Aber grundsätzlich ist Üben in jeglicher Form sehr, sehr förderlich.
Und ich füge einfach mal an, Leute, traut euren Choristen einfach was zu und bindet sie in die Übefiles ein, lasst sie auch selber in ihren Stimmen die Sachen einsingen. Das ist manchmal besser als eine computeranimierte Instrumentalstimme, die häufig Leuten nichts sagt. Und Joachim, was hast du denn als Tipp, du hast eben gesagt, Oldschool. Was hast du denn für einen Oldschool-Tipp, wenn man sich trotzdem, wenn wir uns in einem Jahr treffen und jemand sich verbessern will, was muss der oder die machen?
Also ich glaube, das Zusammensingen bringt es. Also das, was auch in unserem Ensemble so unter einzelnen Leuten zwischenzeitlich passiert, die sich treffen und dann das nochmal machen.
Und alleine?
YouTube, ganz einfach.
Also ein bisschen. Doch digital, wir haben ihn überzeugt.
Ja, also es geht um die Frage, wer kann mit einem Notenblatt was anfangen und sich daraus das dann so weiterarbeiten. Ja. Auch das ist eine Frage von Kennen können, Erfahrung und Wissen. Also von daher.
Ich kann aufs Glatteis führen, aber das ist Steffi.
Man kann es ja auch positiv formulieren. Es geht ja auch um die Wichtigkeit dieser Person, also quasi um die Eigenverantwortung. Das heißt also jeder, es geht jetzt nicht nur um die Masse, sondern jeder kann für sich einzeln üben und kann dazu beitragen, dass das Gesamtwerk schöner wird, indem er sich besser vorbereitet. Also die Eigenverantwortung.
Ja. Und manchmal ist es ja auch so, dass es einfach schon ausreicht, wenn man sich eine Textzeile vielleicht nochmal anschaut, ne? Oder die Vorstellung, die man von seiner Stimme auch schon hat, in den Rhythmus hineinbringt, einfach um sicherer zu werden. Auch diejenige, die keine Noten lesen kann, hat dennoch Möglichkeiten, um die Gemeinschaft nach vorne zu bringen.
Es wird immer kleinteiliger. Super, super. Ja, es gibt natürlich auch dementsprechende Apps von Verlagen oder von, der Rundfunkchor hat ja auch eine Singalong-App rausgebracht und so. Also da kann man, es gibt schon Möglichkeiten, aber natürlich bei der Vielfalt der Chorliteratur gibt es nicht für alles was. Liebe Leute, also, dann haben wir jetzt doch einige Dinge mitgenommen. Also von digital zu analog haben Joachim fast bekehrt und haben gelernt, was eine Edelbratsche bedeutet, haben ein paar Mythen aus dem Weg geräumt. Und an der Stelle sage ich mal, für die da draußen, die jetzt also mit den Hufenscharren, damit sie üben, übt, übt, übt. Und das ist der alte Witz, wie komme ich? Zur Philharmonie wird ein Kölner gefragt und der guckt diejenige an und sagt, üben, üben, üben. Stimmt.